Ja, wir sind im Jakobusbrief dran. Gerne dürft ihr mit mir aufschlagen. Jakobus 1, Vers 13 bis 18. Und gerne lesen wir auch noch Vers 12. Jakobus 1, ab Vers 12. Glückselig der Mann, der die Prüfung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die er denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch der Schatten eines Wechsels. Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. So bete ich gerne zum Beginn. Vater im Himmel, Herr, du hast dein Wort uns gegeben, dass wir ja davon lernen. Und wir brauchen es, wir müssen es wissen, damit wir wachsen können und bestehen können in dieser Welt, in dieser Zeit. So hilf uns, Herr, zu verstehen, was du uns sagen möchtest. Herr, lass es tief in uns eindringen. Erkennen, Herr, und nicht vergessen, was du uns sagen möchtest in dem Morgen. Amen. Jakobus 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Bei den Versuchungen, die auf uns zukommen, sollen wir nicht sagen, Gott ist der, der die Versuchung zu uns gesendet hat. Das ist die Aussage. Aber die Frage ist, wie kommt Jakobus zu dem Thema, wieso beschäftigt er sich überhaupt damit, dass wir Gott anschuldigen? Und ich denke, bei Jakobus ist nicht immer so einfach zu sagen, hat das jetzt einen Zusammenhang oder ist das einfach einzelne Gedanken, die er uns mitgeben möchte, wie wieder im Buch der Sprüche. Aber ich denke, es macht einen Sinn hier, über Versuchung zu sprechen. Denn am Anfang hatten wir es über die Prüfungen, über die Anfechtungen, wenn ihr euch noch erinnert. Wir wurden ermutigt, dass dies, die Schwierigkeiten in unserem Leben, etwas Gutes sind, dass Gott die als gut achtet und wir es deshalb für Freude achten sollen, wenn wir versucht oder wenn wir geprüft werden. Diese Prüfungen bewirken in uns Frucht. Es bewirkt in uns Heiligung. Und wir haben gehört, dass wir in diesen Prüfungen um Weisheit bitten dürfen. Wir sollen da nicht zweifeln an Gottes Güte zu uns und von einem zum nächsten wanken. Aber wir dürfen in diesen Prüfungen um Weisheit bitten. Und dann haben wir zwei Prüfungen angesehen, was Jakobus uns da vorgeführt hat, der Reichtum und der Armut, die Armut. Der Reiche, wo sich daran erinnern soll, dass sein Reichtum wie die Blume verwelkt und er selbst wie eine Blume verwelkt und am Schluss nichts mehr ist, wenn er nicht in Christus verankert ist. Und dann der Arme, der soll sich erinnern, dass er reich ist in Christus, dass er alles geschenkt bekam von Gott, dass er Erbe ist, und ein Kind Gottes. Und das Ziel von diesen Prüfungen ist der Siegeskranz des ewigen Lebens. Dass wir in Ewigkeit, in der Herrlichkeit sein dürfen, wenn wir diese Prüfungen bestehen oder dulden. Und dann könnte man sagen, Ende gut, alles gut. Ja? Das wäre das Schönste. Aber leider ist es nicht immer so. Was ist, wenn deine Prüfung kommt und wir bestehen sie nicht? Wir harren nicht geduldig aus. Wir reagieren in sündhafter Weise auf diese Prüfung, auf diese Schwierigkeit in unserem Leben. Und plötzlich schlagen wir einen anderen Weg ein. Einen Weg des Bösen, etwas Sündhaftes. Und wäre es da nicht naheliegend, dass wenn Gott ja all die Prüfungen in unserem Leben uns gibt, sie zulässt, und wir sie nicht bestehen, dass wir da irgendwie Gott die Schuld geben, dass wir denken, hat nicht Gott das zugelassen, ich bin gefallen, hat nicht Gott eine Mitschuld? Er wusste ja, dass ich sie nicht bestehen kann oder nicht bestehen werde. Was ist mit all den Momenten, wo wir der Anfechtung und Schwierigkeiten unterliegen und in sündhafter Weise darauf reagieren? Ist es allein unsere Schuld, wenn Gott das zulässt? Wie können dann diese Anfechtungen gut sein? Und das sind wahrscheinlich die Gedanken, die Jakobus da vor sich hatte. Vielleicht wurde er sogar mit dem konfrontiert von den Brüdern, dass er das aufgreifen muss und da Klarheit schaffen müssen oder musste. Und wenn wir ehrlich sind, wir alle Menschen, wir alle neigen dazu, die Schuld der eigenen Sünde auf andere abzuwälzen. Ist das nicht so? Es steht, deshalb sage niemand, wenn er versucht werde, also alle sind da eingeschlossen, niemand soll das sagen, also alle werden versucht. Und Gott sagt, niemand soll das so sagen. Es betrifft alle Menschen. Wir haben die Neigung dazu, die Schuld für unser Versagen in anderen Menschen, in Umständen, in dem, was außerhalb von uns ist, zu sehen. Wie Adam, die Frau, die du mir gegeben hast. Das kennen wir. Oder Saul, der sich entschuldigt zu Samuel und sagt, aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder und das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Saul sollte alles töten, nichts am Leben lassen. Er sagt, zweimal, das Volk hat das gemacht, nicht ich. Obwohl er König ist und könnte alles befehlen. Ja, sind wir nicht schnell dabei, anderen die Schuld zu geben? Und prüfe dich, wie reagierst du, wenn jemand dich auf deine Sünde anspricht? Wenn jemand kommt und sagt, ich habe in deinem Leben da was gesehen, das ist nicht gut. Sagst du, ah ja, stimmt, habe ich auch schon gedacht, komm, lass uns zusammensitzen, reden wir darüber. Ich rede gerne über mein Versagen, über die Dinge, die ich schlecht gemacht habe. Vielleicht weißt du noch mehr als nur das eine. So reagieren wir nicht. Vielmehr sind wir schnell, um uns zu rechtfertigen. Wir sagen, ja, wegen dem habe ich das gemacht. Oder diese Person hatte dann das gesagt und deshalb habe ich so reagiert. Wir suchen oft die Schuld außerhalb von uns. Ja, und manchmal gipfelt es darin, wie viele Philosophen auch zur Zeit von Jakobus schon sagten, dass Gott, oder die Ausrede nehmen, Gott hat mich so geschaffen, da kann ich nichts dafür. Und auch heute denken doch viele so, habt ihr das auch schon gehört? Gott hat mich so erschaffen mit dieser Neigung, wieso bin ich jetzt schuldig wegen meinen Sünden? Gott hätte mich ja anders machen können. Oder Gott hat doch alles vorher bestimmt. Wie kann ich dann schuld sein? Und bei den Kindern sieht man es gut, wie sie sich oft verhalten. wenn sie da streiten und wir kommen nach oben und dann fragen, was ist passiert, oft sagt der eine, ja, sie hat mir das Spielzeug nicht gegeben und deshalb habe ich böse Wörter gesagt. Oder er hat mich beleidigt und deshalb habe ich ihn geschlagen. Und sie fühlen sich gerechtfertigt. Sie denken, das ist wirklich ein guter Grund, um zuzuschlagen. Und wenn die Kinder nur schon sich an das Alte Testament halten würden und nur Zahn um Zahn verlangen, Auge um Auge verlangen würden, aber sie wollen immer noch mehr Schaden hinzufügen und trotzdem fühlen sie sich gerechtfertigt. Und man muss mit ihnen reden, es ihnen vor die Augen führen und irgendwann sind sie hoffentlich einsichtig, dass es falsch war, aber so schnell fühlen sie sich gerechtfertigt, dass es das gut war, dass es nicht falsch war. Aber auch bei uns ist es manchmal nicht anders, dass wir jemand etwas Böses tut und wir mit noch Böserem antworten. Nun, wie ist es mit den Versuchungen? Wieso sagt Jakobus, Gott versucht niemand? Wurde nicht Jesus in die Wüste geführt und 40 Tage lang versucht von Satan? Oder steht nicht über Abraham? Hebräer 11, Vers 17. Durch den Glauben hat Abraham den Isaak dargebracht, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte. Abraham wurde versucht von Gott, getestet. Wir sollen sogar dafür bitten und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vom Bösen. Wir kennen die Geschichte von Hiob, wie er geprüft, versucht wurde. Und auch David wurde versucht, das Volk zu zählen, von Gott und von Satan. Wie können wir das verstehen? Und ich denke, der Schlüssel ist in dem Wort Versuchung. Denn das Wort Versuchung ist im Griechischen ein Wort, Peirasmos, das heißt Versuchung, aber es kann eben auch mit Prüfung oder Anfechtung übersetzt werden. Also wir haben dasselbe Wort im Ursprung, das verschieden übersetzt wird. Und so haben wir im Vers 12, manche oder die meisten übersetzen, glückselig der Mann, der die Prüfung erduldet. Aber anstatt Prüfung oder Anfechtung könnte man auch Versuchung sagen. Und dann Jakobus 1,13, da steht, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Nun, was macht der Unterschied? Wie erkennen wir, dass diese Versuchung mehr Prüfung heißt oder Versuchung zur Sünde? Und das können wir nur anhand des Kontextes sehen. Der Kontext zeigt uns, wie dieses Wort verstanden wird. Anhand vom Kontext können wir erkennen, wie das Wort gemeint ist. Ist es eine Prüfung von Gott oder eine Versuchung von Satan, uns zur Sünde zu verführen? Und William MacDonald sagt oder nennt es heilige Versuchung und sündhafte Versuchung. Er benennt sie so. Die heilige Versuchung oder die Versuchung von Gott, die einen positiven Ausgang hat, das positives Ende hat, dass wir es bestehen und darin wachsen, oder ich würde es gerne Prüfung nennen, da ist einfach Gott, der unser Glauben prüft und möchte, dass wir bewährt werden, dass wir zunehmen in unserem Wandeln, dass wir trainiert werden. Beispielsweise sehen wir das immer beim Militär, da gibt es so Hindernisparcours. Und diese Hindernisse und den Parcours, die sind nicht gemacht, damit die Soldaten stolpern, dass die Rekruten da nicht am Ziel ankommen, dass sie fallen, sondern sie sind gemacht, dass wenn man die Hindernisse überwindet, dass man stärker wird oder das, dass man im Ernstfall bestehen kann. Und so ist es mit Gott. Wenn er uns prüft, er möchte, diese Schwierigkeiten sind, haben ein gutes Ziel und eine gute Absicht. Auch eine positive Prüfung, sagt Paulus, oder Versuchung an die Korinther, er sagt, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Das ist nichts Schlechtes, sich da zu prüfen, sich selber zu versuchen. Es ist eine positive Anwendung oder Sicht auf die Dinge. Und in all diesen Prüfungen dürfen wir wissen, dass wir nicht über unser Vermögen versucht werden. 1. Korinther 10, Vers 13 steht, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Jede Versuchung, die auf uns zukommt, ist eine menschliche. Wir müssen nicht Gott sein, um sie zu bestehen zu können. Und Gott wird nicht zulassen, dass sie zu hoch ist. Das Maß, wie er es uns ansetzt, ist genau richtig. Und es hat immer einen Ausgang. Immer irgendwo, wo wir davon können und uns dagegen entscheiden können. Und wir können sie ertragen. Die unheilige Versuchung kommt von Satan und nicht von Gott. Das ist die negative Versuchung, mit dem Blick in ein negatives Ende zu führen. Diese Versuchung soll den Christen zu Fall bringen. Er soll bewirken, dass wir sündigen. Das ist nicht nur ein Hindernis, sondern in diesem Parcours, sondern das sind Fallen und Stolpersteine. Und wir sehen immer wieder die Pharisäer, wie sie Jesus versuchten. Zum Beispiel Matthäus 19, Vers 3. Und die Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Eine Fangfrage, um Jesus anklagen zu können, um Jesus einer Sünde, etwas Falschem anklagen zu können. Sie wollten sehen, dass Jesus fällt, dass Jesus sich versündigt, sehen, dass er nicht Gott ist, dass er nicht der Messias ist. So versuchten sie ihn immer und immer wieder. Und so können wir verstehen, wenn wir diese zwei Versuchungen sehen, die heilige und die unheilige Versuchung oder die Prüfung und die Versuchung, dass da ein Unterschied ist in all den Texten. Bei Abraham, ja, da sehen wir, Gott hat ihn geprüft. Und er hat die Prüfung bestanden und es hat ihn gestärkt. Bei Christus sehen wir, Gott hat ihn sogar zur Versuchung hingebracht, aber Satan ist der, der ihn versucht hatte zur Sünde, weg von Gott. Satan ist der, der Christus zu Fall bringen wollte. Auch bei David. Gott prüfte David und Satan versuchte. Gott wollte es mit guten Absichten, mit einem guten Ende. Satan aber wollte ihn zur Sünde zu verführen. Da sehen wir den Unterschied. Und so haben wir bis Vers 12, in den Anfangsversen hatten wir mehr die Prüfung im Blick. Und jetzt wendet sich Jakobus ab Vers 13 den Versuchungen zu. Den Versuchungen mit negativen Absichten, mit negativen Folgen. Und so sagt er, Gott kann nicht versucht werden. Deshalb sollen wir sagen, oder sollen wir nicht sagen, wenn wir versucht werden, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden. Gott ist gut. Gott hat keinerlei Verlangen, etwas Schlechtes oder Sündhaftes uns anzutun. Das Wesen von Gott ist gut und deshalb ist das Böse für Gott fremd. Es ist wesensfremd. Es ist so, wie wenn ich einem Tiger ein Gras oder Blätter hinstrecken würde. Er würde es nicht nehmen. Er würde es nicht essen wollen. Es ist seinem Wesen fremd. Und so ist das Böse Gott auch fremd. Er hat keine Neigung, er wird nicht versucht, etwas Böses zu tun oder zu bewirken. Und so kann Gott uns auch nicht zum Bösen verführen, weil er ist gut, er ist rein. Er ist ohne, dass er irgendetwas Böses von sich geben könnte. In Habakuk steht, du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können, und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Also die Versuchung kommt nicht von Gott. Nun die Frage, wenn nicht von Gott, von wem denn? Von wem kommen nun diese Versuchungen, die wir da ständig erliegen? Was führt dich dann zu dieser Sünde? Und im Vers 14 lesen wir die Antwort: Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Es sind die eigenen Begierden. Ja, wenn du zum Beispiel zornig wirst, dann sind es nicht deine Umstände, die daran schuld sind. Es sind nicht andere Menschen, dein Ehepartner oder deine Kinder, die dich zornig machen, die sich da falsch verhalten. Sondern es ist deine Begierde, die dem nachgeben möchte und zornig werden möchte. Wir sind schnell daran, das Umfeld als die Schuldigen zu sehen. Bei den Menschen, bei den Umständen. Und wenn wir das Umfeld als schuldig ansehen, dann ist schlussendlich Gott der Schuldige. Weil Gott hat die Menschen in dein Leben gestellt. Gott hat die Umstände so geführt und zugelassen. Und so geben wir, ohne dass wir es bewusst merken oder wollen, geben wir Gott die Schuld für unsere Sünde. Aber Jakobus sagt, von deinen eigenen Begierden wirst du fortgelockt. Nur weil meine Frau sich gegen mich versündigt, mich falsch behandelt, muss ich nicht auch mich gegen Gott versündigen und sie falsch behandeln. Und wenn wir es tun, so ist nicht die Frau schuld, sondern war es mein eigenes Verlangen. Zürcher Bibel übersetzt, ein jeder wird von seinen eigenen Begierden in Versuchung geführt, wenn er sich von ihr locken und ködern lässt. Von den Begierden werden wir in die Versuchung geführt. Und das Bild, das hier gezeichnet wird, das Locken und Ködern, ist wie beim Fischfangen. Die Versuchung ist der Köder, der da vor dem Fisch vorbeigezogen wird und lockt. Wir sind als Jugendliche viel in den Nussbaumersee fischen gegangen und man kann da entweder einen Zapfen nehmen und da an den Haken einen Wurm dran machen, der bambelt da so im Wasser und wartet, bis die Fische kommt. Oder man kann ein kleiner, künstlich hergestellter Fisch nehmen mit Haken dran, den auswerfen und einziehen und durch die Form bewegt er sich da durch das Wasser und sieht aus wie ein echter Fisch. Und wir haben dann immer geschaut, auf die Bäume geklettert und haben gesagt, dort ist ein Hecht. Die hat es viele in unserem Nussbaumer See. Dort ist ein Hecht. Okay, dann versuchten wir vor dem Hecht den Köder durchzuziehen, vor seinem Mund. Und wir wollten ihn locken, wir wollten ihn ködern. Wir wollten, dass er diesen Fisch anbeißt. Und das ist das Bild, das wir da haben. Wir werden gelockt durch unsere Begierde und die Versuchung kommt und schwimmt vor unserem Mund durch. Und das Spannende ist, die Begierde nach diesem kleinen Fischchen ist schon in dem Hecht vorhanden. Er will sie schon von Natur aus. Der Köder muss sich nur da gut zeigen und dann merkt man so, der Fisch schwimmt langsam hinterher und entweder schnappt er zu oder macht eine Kehrtwendung. Und das ist das Bild, das Jakobus uns gibt. dieser Köder, wenn die Versuchung kommt, wo in uns die Begierde anfängt und wir zubeißen möchten. Und Gott hat uns mit Verlangen geschaffen, mit aber gesunden Verlangen. Wir alle haben ein Verlangen nach Essen, nach Trinken, nach Sexualität, danach Ziele zu erreichen. Und diese sind gut, diese Verlangen, die Gott uns gegeben hat. Wenn wir nicht ein Verlangen nach Essen hatten, dann würden wir sterben. Wenn wir nicht trinken würden, dann würden wir vertrocknen. Auch wenn wir keine Freude an Sexualität hätten, dann würden wir uns nicht vermehren, wie Gott es gefällt. Wir brauchen eine Motivation, um gewisse Ziele zu erreichen. Aber wenn diese Dinge zu wichtig werden, dann wird es zur Lust, zur Begierde. Da kann man, anstatt nur einfach essen, um satt zu werden, kann man fresssüchtig werden. Man kann abhängig vom Trinken sein. Man kann in der Sexualität zu weit gehen, abhängig zu werden. Die Lust, die zu groß wird, das Ding, das Objekt, das zu wichtig wird. Und dann ist es nicht mehr ein gesundes Verlangen, dann ist es Begierde, dann ist es Lust. Und vor dem warnt uns Gott. Und was wir verstehen müssen, dass diese Begierde in uns drin ist. Es kommt keine Kraft von außen, die bewirkt, dass wir die Sünde nehmen. Wie der Fisch. Wir haben nicht den Fisch genommen und an den Haken dran gemacht, sondern der Fisch hatte selber ein Verlangen, der Hecht hatte ein Verlangen, da zuzubeißen. Und so haben wir Menschen diese Verlangen nach Sünde. Es gibt Dinge, die ich nicht mag, zum Beispiel zum Essen. Zum Beispiel Meeresfrüchte oder Muscheln, das mag ich nicht. Und ihr könntet das noch so gut kochen und herrichten, es würde bei mir nichts, kein Verlangen auslösen. Aber da gibt es Dinge, die ich wirklich mag. Ein Stück Fleisch, Pommes, Salat. Und nur schon, wenn ich es sehe oder rieche, da kommt ein Verlangen in mir auf. Und genauso ist es mit der Sünde. Wir Menschen haben ein Verlangen nach der Sünde. Jesus lehrt und sagt, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Aus dem Herzen. Aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Wir haben das Verlangen schon in unserem Herzen und da entsteht es. Die Bibel nennt das auch unser Fleisch. Und das ist in uns und deshalb sind wir schuldig, wenn wir uns versündigen. Und wir wissen, da ist der Satan, da ist die Welt, aber im Neuen Testament wird uns am meisten von unserem Fleisch gewarnt. Der Satan ist gefährlich, die Welt, die lockt. Aber unser Fleisch, da ist es, wo wir ansetzen müssen, wo wir kämpfen müssen. Oft wird auch Krankheit oder gewisse Erlebnisse, die wir als Kinder hatten, als Ausrede genommen. Dass man einfach so reagiert, dass man einfach so ist. Aber auch wenn Krankheiten uns irgendwie anfälliger für Sünde machen können, oder auch wenn Dinge, die wir in der Kindheit erlebt hatten, uns vielleicht schwach machen, um der Sünde nachzugehen, so ist das der Ursprung der Sünde immer noch in unserem Herzen. Und so ist es immer noch unsere Verantwortung, wenn wir gesündigt haben. Wir können nicht an jemand anderem oder Gott die Verantwortung dafür geben, wenn wir uns versündigen. Wir werden von unseren eigenen Begierden in die Versuchung geführt. Wir werden dadurch gelockt, geködert. Es ist nicht die Krankheit, die schuld ist. Oder Umstände. Man merkt es auch, wenn wir hungrig oder müde sind, sind wir schnell zornig. Kennt ihr das? Und die Umstände haben sich da nicht verändert. Nur dich, du hast dich verändert und bist schnell zornig, weil du hungrig oder müde bist. Wir merken, die Sünde hat nicht so sehr mit den Umständen zu tun. Und Jakobus zeigt uns hier eine Reihenfolge, wie die Sünde entsteht. Vers 15. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wir hatten vorher die Begierde in uns, die Versuchung, die von außen kommt. Und jetzt, wenn diese Begierde und die Sünde zusammentreffen, dann entsteht etwas. Da ist eine Empfängnis. Da entsteht die Geburt der Sünde. Schlacht oder Zürcher sagt, wenn dann die Begierde schwanger geworden ist, bringt sie Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgereift ist, gebiert den Tod. Also er spricht hier von dem Zeugen von etwas, einem Kind. Und so ist, wenn die Begierde schwanger geworden ist mit dieser Versuchung, dann bringt sie die Sünde zur Welt. Also das erste Kind, das zur Welt kommt, ist Sünde. Sünde, das eine Folge ist von Begierde und Versuchung, wo wir nachgeben. Das erste Kind. Dann haben wir nochmal ein Kind, das aus dieser Sünde herauskommt. Die Sünde aber, wenn sie ausgereift ist, gebiert den Tod. Also dass die Sünde, das erste Kind, wenn sie wächst, wenn sie zunimmt, wenn sie erwachsen wird, die Folge davon ist der Tod. Das ist das zweite Kind. Wir sehen, Begierde, Versuchung, die Sünde, wenn die Sünde voll wird, der Tod. Die Begierde ist das Unterwegssein zur Sünde. Sünde ist aber das Unterwegssein zum Tod. Wenn wir diese Begierde in uns haben, dann gehen wir Richtung Sünde zu. Wenn wir die Sünde getan haben, dann gehen wir Richtung Tod zu. Und bisher hat Jakobus uns sehr ermutigt durch die Texte, nun warnt er uns eindringlich. Die Sünde, die wir tun, kann zum Tod führen. Ist uns das bewusst? Adam tat eine Sünde und der Tod kam in die ganze Welt. Der geistliche Tod, wie wir schon hatten, Trennung von Gemeinschaft mit Gott, der leibliche Tod, Trennung von Seele und Körper, wenn wir sterben, und der ewige Tod, ewiges Getrenntsein von Gott und ewige Strafe. Eine Sünde, die den Tod hineinbrachte in diese Welt. Und Gott hat uns genau von diesem Tod errettet. Und da wollen wir nicht wieder hin. Das soll unsere Überzeugung sein. Aber wenn diese Sünde, das erste Kind, wenn sie erwachsen wird, wenn sie reift, wenn wir darin bleiben und verharren, dann kommt das zweite Kind, das ist der Tod. Und da sollten wir uns davor fürchten, dass wir nicht dahin gelangen. Wenn wir Sünde in unserem Leben sehen, dass wir schnell umkehren zu unserem Rettergott, dass wir Buße tun von den Dingen, die wir getan haben, umkehren zu ihm. Ja, es fängt klein an mit der Lust, mit der Begierde. Am Anfang sind es kleine Schritte, kleine Entscheidungen, die wir fällen. Und dann kommt das erste Kind. Und wenn es da ist, dann ist es da. Wir können es nicht mehr rückgängig machen. Wir können es nicht mehr aus der Geschichte auslöschen. Es ist da. Wie der Fisch, wenn er zugepackt hat, dann hängt er am Haken. Er hat gebissen. Das kann irgendwie die Versuchung kann sein, dass du ja durch eine Frau, die wenig bekleidet ist, versucht wirst. Durch ein Bild im Internet. Du bist versucht, drauf zu klicken. Es kann das schnelle Geld sein, Dinge, die wir versucht sind zu tun. Aber es kann auch schon dein Mann sein, der dich nicht liebt und dir nicht zuhört. Und du böse wirst in deinem Innern. Es kann deine Frau sein, die dich verachtet und du deshalb bald explodierst. Es kann ein kleiner böser Gedanke über deinen Nachbar, über deinen Bruder sein. Und wenn wir in dem Status der Begierde sind, noch nicht angebissen haben, da können wir noch Nein sagen. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, Gott hat uns frei gemacht von der Sklaverei, wir sind nicht mehr beherrscht. Wir können Nein sagen. Aber in dem Moment, wenn wir die Sünde tun, dann ist sie geschehen. Das erste Kind ist da. Wir können es nicht mehr ungeschehen machen. Und das erste Kind, das ist eine große Warnung für uns Christen. Wenn wir die Sünde sehen in unserem Leben, dann erinnert euch, das erste Kind. Und was bringt das erste Kind mit sich? Wenn es reift, wenn es genährt wird, wenn wir darin bleiben, ein weiteres Kind, eine weitere Generation, das ist der Tod, die Trennung von Gott. So das erste Kind, eine große Warnung für uns, dass wir wissen, wenn wir darin bleiben, es bringt uns den Tod, es bringt uns weg von Gott. Und so sind schon viele vom Glauben abgefallen, weil sie diese Warnung missachtet hatten. Sie sahen das erste Kind und sie blieben darin. Sie erfreuten sich daran. Und es brachte ihnen eine weitere Generation den Tod. Und sie sind weg vom Glauben, abgewichen von Gott. So ist es eine Warnung für uns. Das sind zwei Wege, die Jakobus uns aufzeigt durch die ersten Verse. Der eine Weg mit diesen Prüfungen, die Gott zulässt, die Gott uns schenkt, die gut sind, die uns reifer machen, die uns fruchtbar machen, die uns zunehmen lassen mit dem Ziel, die Ewigkeit im Himmel. Und da ist der andere Weg. Versuchungen, die kommen, wo wir nachgeben können. Und er ist auch fruchtbar. Er bringt auch etwas, aber er bringt den Tod in Ewigkeit. Das sind zwei Wege. Und beide Wege bewirken etwas in uns. Da ist etwas Geistliches, was in uns wirkt oder an uns passiert, wo wir gar nicht so merken. Wenn wir Prüfungen haben und da bestehen dürfen, da drunter bleiben dürfen, das macht uns fruchtbar. Das bewirkt wirklich etwas in uns. Aber wenn wir der Sünde nachgeben und in der Sünde bleiben, das bewirkt auch etwas in uns, der Tod. Es tötet unser christliches Leben ab. Und das müssen wir uns bewusst sein, unsere Entscheidungen, wie wir uns verhalten, wie wir mit Versuchungen umgehen, hat eine große Kraft auf unser Leben. Ein großer Punkt, den Jakobus uns da mitgeben möchte. Die Beziehung zwischen dir und Gott, dir und der Sünde, hat große Veränderungen auf dein Leben. In welche Richtung es sich entwickeln wird. Und wenn wir dieses erste Kind sehen, die Sünde, die aus unserer Begierde durch die Versuchung geboren wurde, dann ist das uns eine große Warnung, dass wir auf dem falschen Weg sind, dass wir umkehren müssen, umkehren dürfen zu Gott. Ja, da bleibt uns nichts anderes übrig, um zu Gott zu kehren und sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich habe gegen dich gesündigt, vergib mir. Und Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, er vergibt gerne. Er möchte dir deine Sünden vergeben. Er hat seinen Sohn hingesandt an das Kreuz, damit er dir vergeben kann. Die ganze Geschichte aus der Bibel zeigt, wie Gott von Anfang an diese Lösung für dich schaffen wollte. Von Ewigkeit oder schon lange her hat er einen Messias verheißen, der da eines Tages kommen wird, um die Sünden der Welt hinwegzunehmen. Das Lamm Gottes. Wenn wir diese Sünde in unserem Leben sehen, Dinge, die wir getan haben, so dürfen wir zu ihm kommen und Vergebung von ihm empfangen. Die Sünde ist dann nicht mehr nicht geschehen, aber sie ist auf Christus gelegt. Und er trug den Tod am Kreuz, den wir verdient hätten. Wir sehen die Sünde, das erste Kind an Christus am Kreuz. Ja, Jakobus geht dann weiter und er greift nochmal das vorherige Thema auf über Gott, wer Gott ist. Jakobus 1,16: Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Und so schön zu sehen, wie Jakobus ringt mit den Brüdern, die er liebt. Er sagt, irrt euch nicht, geliebte Brüder. Da sehen wir das Hirtenherz von Jakobus für die Judenchristen, die er mal behirtet hatten, die aber jetzt zerstreut sind, weg von Jerusalem in diese damalige Welt hinaus. Er liebt sie. Er sagt, irrt euch nicht. Worin haben sie sich geirrt? Er sagt ihnen, irrt euch nicht über Gott. Irrt euch nicht, indem ihr die Schuld eurer Sünden auf Gott abwälzt. Und sagt, dass er das so zugelassen hat, dass er die Prüfungen gemacht hat. Und ja, erklärt, das Böse kommt nicht von Gott, sondern aus dem Herzen des Menschen. Da können wir uns irren. Matthew Henry schreibt, es ist schlimm zu sündigen, doch es ist viel schlimmer, wenn wir Unrecht getan haben, aber Gott dafür anzuklagen, zu sagen, dass es wegen ihm war. Die Sünde ist schlimm, aber wenn wir wegen die Sünde, die wir getan haben, Gott dafür anklagen, ihm die Schuld geben, ist es noch schlimmer. Es ist allein unsere Schuld. Auch wenn Gott Versuchung zulässt, wir haben die Begierde in uns und können uns nicht entschuldigen. Wir können nicht sagen, wir sind nicht schuldig. Und Jakobus bekräftigt dies nochmals, dass Gott wirklich gut ist. Er sagt, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Alles Gute kommt von Gott. Und jede gute Gabe, die wir gar nicht verdient hätten, haben wir aber von Gott beschenkt bekommen. Was hätten wir verdient? Römer 6, 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Tod ist der Lohn. Der Tod ist das, was wir verdient hätten. Und so alles, was besser ist als der Tod, als die Hölle und ewige Trennung von Gott, ist ein Geschenk Gottes an uns. Haben wir nicht verdient, Gott hat es uns geschenkt. Und weil Gott gut ist, kommt nur Gutes von ihm. Er hat uns alles gegeben. Und denk nach über dein Leben, was hast du nicht alles von Gott bekommen? Deine Familie, deine Freunde, Gemeinde, Häuser, Autos, dein Leben, jede gute Gabe kommt von Gott. Alles ist von ihm geschenkt. Und er ist der Vater der Lichter, der Gerd der König schreibt, er gibt als Vater der Lichter. Er ist der Ursprung des Lichts. Jede Gabe und jedes Geschenk kommt aus dem Licht. Ein Geschenk Gottes kann daher auch niemals mit Finsternis und Sünde in Verbindung gebracht werden. Gott ist der Schöpfer von allem Licht, aber auch geistlich gesehen, wie wir von Joel gehört haben. Er ist das Licht, das in die Welt hineingekommen ist. Und wenn bei Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm ist, dann kann er nichts Böses von sich geben. Er hat nichts Böses in sich. Deshalb nochmals, Jakobus geht drauf, das Böse kommt nicht von Gott, es kommt von uns. Und alles, was wir von Gott empfangen, ist gut und rein und hilfreich für uns. Und bei Gott ist keine Veränderung noch eines Wechsels Schatten. Und so ist das Licht, die Sonne, die leuchtet immer gleich. Die Sonne verändert sich nicht. Wir haben manchmal das Gefühl, die Sonne verändert sich. Aber es ist nicht die Sonne, die sich verändert, es ist die Welt, die sich dreht. Wir sind die, die da hin und her uns verändern. Aber Gott ist immer gleich. Die Sonne leuchtet immer, das Licht ist immer da. Und wenn wir vor Gott stehen würden, da wäre kein Wechsel der Schatten. Der Schatten würde sich nicht ein Millimeter verändern vor Gott. Die Meinung oder das, was Jakobus sagen möchte, ist, dass Gott immer der Gleiche bleibt. Er ist unwandelbar. Er war schon immer gut und wird immer gut sein. Er wird nicht schlechter, weil er ja heilig ist. Aus ihm kann nichts Schlechtes kommen. Er wird nicht besser, weil er ja schon vollkommen ist. Er kann nicht besser werden. Er ist schon gut. Und ein Teil der Versuchung ist oft, dass wir denken, dass Gott nicht wirklich gut ist und nicht wirklich gut mit uns meint. Er das Gute uns nicht geben möchte und wir es deshalb selber nehmen möchten, das, was wir jetzt gerade begehren. Aber das ist nicht so. Und so geht Jakobus weiter und sagt im Vers 18, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sind. Sogar den Anfang des Guten, die Wiedergeburt, ist von Gott gekommen. Nach seinem Willen hat er uns geboren, durch das Evangelium. Es war nicht unser Wille, dass wir zu Kinder Gottes wurden. Schon von Anfang an hat Gott dir Gutes gegeben. Sehen wir, wie Gott gut ist? Es ist nicht unser Wille gewesen. Es ist nicht unser Verlangen gewesen, zu Kinder Gottes zu werden. Gott hat es in uns bewirkt. Und so sehen wir, dass Gott uns nichts Schlechtes gibt. Und bei den Versuchungen, wenn nicht Gott die Schuld geben können. So lasst uns richtig über Gott denken. Lasst uns biblisch über Gott denken. Lasst uns richtig über die Begierde und Versuchung denken. Lasst uns die Sünde fürchten. Denn sie gebiert den Tod. Wenn wir diese erste Kind sehen, die Sünde, dass wir schnell zu Gott umkehren, Vergebung von ihm empfangen, im Glauben, dass er uns gerne vergibt. Und wir wollen glauben, dass Gott wirklich gut ist und es gut mit uns meint. Das sind die Dinge, die wir heute von Jakobus lernen durften. Und Christus, es ist so schön, wenn er schreibt in Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Christus ist unser Fürsprecher, unser Hohepriester, der Mitleid mit uns hat. Er kennt unsere Schwachheit, er sieht sie und er ist in allem gleich versucht worden wie wir. Nun, wir haben gelesen, Gott kann nicht versucht werden, deshalb musste Christus Mensch werden. Christus war Mensch, wie du und ich. Und so ist er versuchbar gewesen, aber er hat der Sünde nicht nachgegeben. Es hatte nichts Böses in Christus, dass er der Sünde nachgegeben hatte. Und zwei Dinge, was wir da sehen können. Das eine, es ist möglich, nicht zu sündigen. Christus hat es geschafft und er war Mensch wie wir. Er war nicht nur Gott, er war Mensch wie wir. Er hat es geschafft, nicht zu sündigen. Auch wir können als Menschen nicht sündigen, uns gegen die Sünde entscheiden, wenn da diese Versuchung kommt und in uns die Lust, die Begierde aufsteigt. Und das andere, dass Gott Mitleid hat und uns helfen möchte. Er möchte, dass wir zu ihm kommen. Er sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Das ist seine Aufforderung. Er ist nicht gleichgültig, wie es uns geht. Er sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in diese Versuchungen kommt. Und so dürfen wir zu diesem Hohepriester kommen, zu Christus kommen und beten und sagen, führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Schenke, dass diese Prüfung, diese Versuchungen nicht meine Kräfte übersteigt. So ich vom Bösen und von der Sünde errettet werde. Gott möchte, dass wir zu ihm kommen und ihn bitten. Er hat Mitleid mit uns. Er war im selben drin. Er kennt uns. So möchte ich gerne zum Abschluss beten. Vater im Himmel, Herr, du siehst, wie wir tagtäglich kämpfen mit der Sünde, mit den Begierden und den Versuchungen. Herr, aber hilf uns, die Schuld nicht in den Umständen, nicht bei Menschen zu suchen, nicht bei dir zu suchen, Herr, sondern zu sehen, ich bin der, der sich für die Sünde entscheidet oder entschieden habe. Ich bin schuldig. Und somit auch eine größere Furcht von diesem Kampf bekommen. Herr, schenke, dass wir dieses erste Kind als Warnung erkennen, wenn Sünde unserem Leben Einzug hält. Dass wir es nicht nähren und pflegen, Herr, sondern dass wir umkehren und zu dir kommen. Herr, dass nicht der Tod folgt in unserem Leben. Und Herr, schenke, dass wir richtig über dich denken, dass du gut bist und dass nur Gutes von dir kommt. Dass nichts Böses ist in dir. Und alles, was geschieht, gut ist, du hast zum Guten nutzt. Herr, und dass wir alles haben, was wir brauchen. Dass du uns nichts vorenthältst, was wirklich notwendig wäre für unser Leben. Hilf uns, diese Wahrheiten nicht zu vergessen und siegreich zu werden durch deine Gnade im Kampf mit der Sünde. In uns. Amen.